Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Anmoderation kommt. Die wird nur Miku verstehen.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Sailing Reporter spécial Vendée Globe avec les podcasts Kemling, Miku et Stéphane Boden. Le seul podcast où le rédacteur en chef possède une adresse email T-Online et où l'on mange les crêpes Boris Herrmann.
Und damit herzlich willkommen zum ersten Vendée Spezial mit internationaler Podcast mit Carsten in Barcelona, richtig?
Richtig, immer noch.
Miku in Le Sable de Londres, du bist schon vor Ort, ne?
Nee, natürlich nicht. Ich bin noch zu Hause und aber ich habe das alles im Griff.
Okay.
Glaub's mir.
Okay.
Alles.
Also dann doch nicht so international. Ich sitze in Kiel. Ja, schön. Wir fangen an mit der Vendée und ich habe mir gedacht, so um gleich warm einzusteigen. Machen wir mal Folgendes, wir tippen, bevor wir reden. Wir tippen die ersten fünf. Und jetzt würde ich gern von Miku hören, wer denn bei ihm in dem Tipp auf fünf reingeht.
Ja, das sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich, Boris Herrmann.
Mhm. Carsten, du?
Scheiße, habe ich auch.
Ja, ja.
Darf man das? Darf man das?
Das
darf man jetzt wieder nicht, oder?
Es gibt Spezialisten und es gibt Spezialisten.
Ja, siehst du, ist immer das Gleiche, dieses, ja, die Idee hatte ich auch.
Nicht nachplappern, nein, du kannst es abprüfen. Wir haben das ja vorher hier notariell eingereicht.
Gut, dann bin ich der Erste, der was Überraschendes macht. Charlie Dalin.
Ja. Ja.
Ja. So, die vier?
Justine Metro.
Alter, das ist überraschend.
Sehr schön.
Ja. Das ist ein Herz für Frauen, haben wir. Das ist ja auch unsere Nachwuchsredakteurin, oder? Wann würdest du damit kommen, mit diesem Running Gag, Stefan? Ich glaube, Michael kann ihn nicht mehr richtig hören, aber...
Nö, du hast ja zum Glück den Running Gag am Anfang nicht verstanden. So, Carsten, deine vier?
Da habe ich bei Nicolas Vin, bin ich.
Okay.
Wenn er so ausgesprochen wird. Boris, alter Navigator, ja.
Bei mir ist es Clarisse Kremer.
Okay.
Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
So, die drei, sehr Michael. Gewagt.
Ich habe auf der drei habe ich Sam Gutscheid.
Ihr habt echt überhaupt keine Ahnung, ne?
Nee.
Muss ich mal einwerfen. So.
Und du?
Aber auch sehr nett. Ich glaube, Michael will wirklich den Frauenversteher machen.
Sam Goodchild.
Ja, Goodchild, stimmt. Wir müssen den Lesern und Hörern doch sagen, dass das eine Frau ist. Ne, ist gar nicht. Du hast richtig.
Das ist übrigens sehr lustig, Carsten, dass du sagst, wir haben keine Ahnung und hältst Sam Goodchild für Samantha Goodchild. Das nur mal so, ich hab's nur kurz.
Ich wollte dich doch nur prüfen. So, jetzt, Sam steht für Samantha.
Jetzt nicht wieder rhetorisch Zeit gewinnen, sondern deine drei, bitte.
Okay, ich bin bei Monsieur Richomme.
Ich bin bei Boris Herrmann.
Mhm.
Wow. So, die zwei bitte, Miku.
Charlie Dalin.
Ja, habe ich auch. Mist, dann sind wir doch ziemlich deckungsgleich. Ich weiß genau, wen du als Ersten hast. Den habe ich wahrscheinlich auch.
Ich hab Richomme auf der 2.
Mhm. Ah, gut.
Mhm. So, jetzt kommt Miku mit der 1.
Thomas Rouillon, natürlich Thomas Rouillon.
Wenig überraschend.
Ja, aber wenn Michael, dann entscheide ich mich jetzt um, das ist ja sonst langweilig. Ich würde dann, der ist ja überhaupt noch nicht gefallen, den Namen, wie heißt der noch?
Sag nicht Charal. Bernhard Stamm, der ist nicht dabei. Okay.
Charal. Jeremy Bayou würde ich nehmen, obwohl ich Angst habe, dass der wieder ausfällt, aber vielleicht, ja. Vielleicht klappt es ja diesmal. Aber Thomas Rouillon, nee, das ist gemein, natürlich konnte. Okay, dann lassen wir das jetzt so. Aber ihr müsst irgendwie ein Sternchen dran, dass ich eigentlich gesagt habe, Thomas Rouillon, aber den nicht nehme, weil Michael den nimmt.
Willst du noch 10 mit dem Sternchen schicken?
Na, alles gut.
Aber mir auf 1, Achtung, Nicolas Louvain.
Mhm.
Wow.
Der große Wetterruder.
Ja.
Ich dachte ja, mir so, ne, der kann gut mit Wetter und Wetter ist
ja wichtig. Ich halte da auch eine Menge von ihm. Ja, halte ich. Der bist ja bisher, der war nur sein letztes Mal seinen Bugsprit abgebrochen. Und vielleicht hat er es auch extra gemacht, um sich eben nicht so vorne schon zu platzieren.
Gut, den Bugsprit hat Helge jetzt in Stand gesetzt und gut, damit haben wir das geklärt. Mhm. Miku, du bist ja dicht dran, wie ist denn die Lage in Le Sable de Lorgne so? Jetzt so 10 Tage
vor Start. Es ist voll. Es ist unglaublich. Wenn man die Tageszeitungen durchschaut vor Ort, es ist tatsächlich so, dass da auf der ersten Seite bei den meisten Tageszeitungen lange Schlangen Zuschauer vor den Stegen abgebildet sind, die tatsächlich 1,5 bis 2,5 Stunden in der Schlange warten müssen, bis sie auf den Steg kommen.
Das ist krass. Das ist,
also es sind auch schon Videos im Internet, auf Facebook und so weiter und so fort gezeigt worden. Weinende Kinder, die endlich auf den Steg wollen und die Boote ihrer Stars besichtigen wollen, beziehungsweise halt von weitem ansehen wollen. Aber immerhin, der Steg ist so überfüllt, wie er nach Angaben von einigen Leuten vor Ort, also von Security-Leuten und so, die da interviewt wurden, noch nie gewesen ist. Das heißt also, die haben gestern haben die 25.000 Menschen innerhalb von 10 Stunden auf den Steg gelassen.
25, Wahnsinn.
Ja, ja.
Mhm. Ist das?
Also
ist
das haben sie diesmal können sie das ja zählen, richtig? Also früher war das ja immer alles geschätzt worden. Aber diesmal können sie das richtig zählen, weil sie im Vorfeld Tickets ausgeben. Du kommst nur noch, das Ticket kostet zwar nichts, aber du musst das Ticket vorher im Internet bestellen, damit die einen ungefähren Überblick haben, wie viele Leute da kommen und so, ne? Und trotzdem so viele Tickets übers Internet bestellt wurden, sind trotzdem noch diese langen Warteschlangen, ne? Also irgendwas haben sie nicht ganz im Griff. Ich glaube, die sind ziemlich überrollt worden von der Begeisterung der Franzosen.
Ist das viel mehr als sonst?
Also ja, es ist viel mehr würde ich jetzt nicht sagen. Es war auch bei der vorletzten Vendée Globe, die letzte zählt da irgendwie nicht so richtig, weil das zu Corona-Zeiten war. Aber bei der vorletzten Vendée Globe haben sie auch insgesamt in der gesamten Zeit über 1 Million Personen dort gehabt. Also die tatsächlich 1 Million Personen sind über diesen Steg gelaufen, haben sich links und rechts die Boote angeguckt, sind durch dieses Race Village gedackelt, haben sich ein paar Crepe reingepfiffen und haben sich gefreut. 1 Million Personen. Allerdings muss man dazu sagen, also noch als Anhang, da zählen auch die Personen dazu, die dann am Starttag entlang des berühmten Kanals da stehen, durch den die Boote ja dann fahren werden und die dann ihren Helden Mut zujubeln. Da stehen dann auch, das werdet ihr dann ja sehen, nicht am kommenden, sondern am darauffolgenden Sonntag, am Sonntag, dem 10. Da werden wir sehen, dass da wirklich richtig was los ist. Also wirklich, da stehen Zehntausende. Das ist absolut irre. Wirklich.
Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar mit, also die Begeisterung geht ins ganze Land rein in Frankreich, richtig? Sehe ich das so richtig?
Da kannst du wirklich felsenfest von ausgehen. Es ist nach den Fußball-Europameisterschaften, also noch nicht mal die Liga in Frankreich, sondern nach großen Events wie der Fußball-Europameisterschaft und nach der Tour de France im Jahr, wenn die Vendée Globe veranstaltet wird, in dem Jahr ist es das drittgrößte französische Sportevent.
Krass. Mhm. Ja. Wobei, das müsste ja jetzt nochmal echt, wie gesagt, zwar vergleichst du es ja mit dem vorletzten Mal, aber ich meine, jetzt sind es mehr Boote, ja, mehr Skipper, es ist ein größer Hype. Ich meine, okay, 2021 war ja nun, nee, 2021, die Audience war ja deutlich größer gerade wegen Covid, ne, gerade Internet hoch und runter. Also das ist ja eigentlich schon das dramatisch erfolgreichste Event da gewesen und eigentlich kulminiert das ja jetzt nochmal in dieser Regatta, ne? Also da deshalb glaube ich, dass es nochmal einen komplett anderen Stellenwert erreicht hat.
Man muss halt davon ausgehen, dass irgendwo schon auch in den französischen Medien kommuniziert wurde, Leute, überlegt euch das zweimal, ob ihr da wirklich hinfahrt.
Hinfahrt, ja, okay.
Das hat tatsächlich auch den, unter anderem auch den Grund, dass sie Angst davor haben, mit einem hundsmiserablen CO2-Fußabdruck aus diesem ganzen Geschäft herauszukommen. Denn, wie auch auf Segelreporter ja schon stand, dass so viele Leute tatsächlich dahin kommen, dass Sonderzüge von Paris aus nach in Richtung Les Sables d'Olonne eingesetzt werden, dass da wirklich richtig, vor allem am Wochenende, wenn der Start sein wird, dass da richtig was los ist. Das ist der größte Anteil an CO2-Emissionen, die diese Veranstaltung produziert. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Franzosen da fast noch genauer drauf gucken als bei uns in Deutschland.
Ja, komplett.
Die haben ja immer den Ruf gehabt, dass sie da so ein bisschen hinten dran hängen, die Franzosen, aber jetzt mittlerweile sind sie relativ scharf.
Aber war das denn bei Olympia auch so? Also vor dem Hintergrund habe ich das jetzt so. Ich meine, klar, CO2-Fußabdruck verstehe ich. Aber das so als so nach vorne zu tragen bei so Main-Event, na okay, du sagst, dass sie da sensibel sind. Man muss man ja im Auge haben, ne? Definitiv. Aber dann wäre das wäre so eine, hätte eigentlich nichts mit dem Segeln jetzt krass zu tun, sondern das hat ja immer was mit Großveranstaltungen allgemein zu tun. Darf man das noch machen?
Und sowas. Ja, zumal wenn alle Leute wenn alle Leute jetzt im Internet gucken, das hat auch ein, also auch ja. Das Internet hat einen CO2-Fußabdruck, ne?
Ja, ja, natürlich. Definitiv, ne? Aber anders also, muss man wieder sagen, okay, so ein Event kannst du im Internet gucken, nämlich, naja, wir kennen alle, oder irgendwie freue ich mich auch schon auf die Tracker-Nerd-Geschichten, wenn man draufklickt und, aber das ist natürlich, klar hat es auch einen CO2-Fußabdruck, aber ist schon was anderes, als wenn du jetzt, ja, irgendwo hinfahren musst nach, zu Events.
Wie viel Starter sind es jetzt insgesamt? Ich glaube 38, ne? Statt 40. Ne?
40. Oder
wie war das? Sind es 40?
Es sind 40.
Denke ich schon. Okay. Ich habe jetzt nicht gehört, dass irgendwie, nee, das war, wurde da schon drum gefightet natürlich um die letzten Plätze und nachher haben sie ja doch dann auch einem abgesagt, ne? Also wir hatten ja die Geschichte mit unserem Schweizer, wo das dann nochmal knapp wurde, wen nehmen sie jetzt, weil sie, und dann hatte...
Der ist drin, Oliver Heer ist drin.
Mhm. Genau, Oliver Heer ist da und, aber das war ja so die Story, die auf der Kippe war und der Kollege, der dann ja eigentlich nur mit Goodwill nochmal hätte mitsegeln dürfen, weil das Schiff ja eigentlich nicht dazugehörte oder nicht reinpasste in die Kriterien, den haben sie dann rausgenommen. Ich glaube, der hätte sonst mitsegeln dürfen, weil auch alle Meilen ja eigentlich abgerissen hat, die nötig waren. Ne? Sag mir nochmal den Namen, weißt du das noch, Michael?
Was jetzt nochmal. Auch? Du meinst jetzt Oliver Heer oder was?
Nee, der jetzt quasi rausgeflogen ist, weil also, Oliver Heer es geschafft hat.
Weißt du, wenn der rausgeflogen ist, dann ist er ja auch aus dem Gedächtnis gestrichen.
Ja, natürlich.
Aber wer nicht dabei ist, ist out. Fertig.
Aber es ist eine traurige Geschichte dann auch irgendwie. Und
ja, natürlich. Da dramatisch.
Sein und gucken, wenn du das hast. Aber andererseits mit Risiko wusste er auch, dass das schwierig wird mit dem Boot eben, das eigentlich, sprich, ein paar Monate zu alt ist. Das ist ja der Hintergrund gewesen, ja.
Ist ja irre, wenn man mir denkt, irgendwie, ich habe da vor kurzem mal recherchiert, also wenn es jetzt 40 Starter sind, insgesamt gab es bislang erst 198 Starter in der gesamten Geschichte. Und die Vendée gibt es seit, die wievielte ist das? Gibt es ja schon ein bisschen, ne?
Ich auch ein Durcheinander.
Ja. Aber 15, ja, kann man mal gucken.
Klar, aber bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja, dann haben wir diesmal haben wir noch reichlich Starter dazu. Und wisst ihr eigentlich, wie viel Prozent der Skipper die Vendée beendet haben? Das würdet ihr schätzen?
Jetzt kommst du wieder mit solchen Zahlen.
Ja, jetzt kommt die Wissensfrage. Der hat er sich einmal mal vorbereitet und fragt das jetzt
ja,
ab.
Ja, da ist mal endlich mal einer vor, ja.
Wie viel von 198 sind ins Ziel gekommen?
Also ich kann dir jetzt mal ganz kurz zwischenrein sagen, dass es die 10. Ausgabe ist.
Okay. Ja, so. Sehr gut.
Ne?
Gut, super.
Und jetzt beantwortet die andere Frage. Carsten beantwortet die andere Frage.
Ich hätte es nicht gewusst.
Ich weiß, dass mal die Hälfte war, aber bei meiner letzten Vendée Globe sind ja mehr als die Hälfte. Also jetzt würde ich sagen so 55%.
Top. Also nee, komplett falsch. 57,5%. Also 114
Wow.
von, ja, sehr
Ja,
gut.
ja.
Und was ich auch, wenn mal Daten, Zahlen, Fakten sind, was ich echt irre finde, ist, was schätzt ihr, wie viel, ich werde es dieses Jahr, glaube ich, auch mitmachen, wie viele Teilnehmer es beim letzten Mal an der virtuellen Vonde Globe gab?
Boah, ja, krass. Ah,
Das
das war richtig viel.
Müssen
Ja,
wir
war richtig viel.
übrigens, da müssen wir drüber reden, das müssen wir machen, ne? Haben wir
Ja.
bis jetzt noch nicht drüber geredet.
Ich
Also
habe,
ich
mein
habe halt.
Bootsname steht schon.
Siehst du? Sag, was hast du wieder für Mist ausgedacht?
Moppelkotze.
Moppelkotze.
Scheiße. Moppelkotze.
Nein,
Ja,
nein.
Moppelkotze.
Du weißt auch, dass man wegen
Bist du
Bootsnamen nicht
seekrank?
disqualifiziert werden kann, ne?
Ja,
Im virtuellen
stimmt.
Race.
Dann sage ich Merde und gehe nach Hause.
Ja, genau, super.
Nee, nochmal die Zahl. 1.068.000 haben mitgemacht.
Ja, das
Ja,
war echt irre, ja.
das hat
Und
echt.
dieses Jahr wird es getoppt werden.
Ja,
Unbedingt.
das war schon, letztes Mal waren es schon doppelt, also plus 135% zu 2016, 17. Ja.
Du hast mir noch
Wahnsinn.
erzählt, du bist ja mit zwei, drei Booten gefahren und hast dann eher welche Kreise gesegelt.
2016 bin ich mit Diggerchen, die normale mitgefahren. Und dann habe ich noch, habe ich gedacht, ach, dänische Süße wäre jetzt auch geil und bin. Nee, das war aber nicht, nee, das war gar nicht. Das war Volvo Ocean Race damals. Dann habe ich gedacht, dann muss ich ankommen in Mommark. Die sind ja irgendwie in Spanien gestartet. Ich will nach Mommark, bevor die in Kapstadt sind. Und dann habe ich wirklich dem Hafenmeister, habe ich so Screenshots geschickt von diesen Instrumenten. Das sieht ja relativ echt aus. Ich gesagt, Carsten, hab den Abend über Facebook, Carsten,
Der heißt auch Carsten.
Der heißt
und mir
Carsten.
hast du nichts geschickt. Ja, okay.
Carsten, sehr lustiger Name.
Ja,
Carsten
sehr
Jensen
lustig.
Kock heißt er, Carsten Kock. Hat er mir gleich erzählt, dass er da mit in Amerika war und das nicht so schön ist mit dem Namen. Egal, jedenfalls habe ich Carsten, der ist echt ein verrückter Hund. Dann habe ich ihm geschrieben, Carsten, mach den Hafen auf, ich komme. Und der hat das nicht als Scherz gesehen. Der hat mir nachts geschrieben, ey, wir haben keinen Strom, du musst ganz rechts an den Fährsteg, da wo die ehemalige Fähre war. Wie viel Tiefgang hast du? Und der begrüßt ja immer die Leute oder schickt sie immer ins Bett abends, großer Zapfenstreich mit seinem Jagdhorn. Und als er das dann gemerkt hat und ich ihm geschrieben habe, Carsten, das war ein Scherz, du musst jetzt nicht nach Mommark fahren und den Hafen aufmachen. Ist alles gut, ich brauche keinen Strom, ich bin nur virtuell da. Und dann hat er mir aber abends, hat er um 9 Uhr schön einen Zapfenstreich über Facebook geblasen mit seinem Jagdhorn.
Ja.
Und das war auch Moppelkotze und deshalb war ich mit Moppelkotze, muss ich jetzt umbenennen.
Ah,
Ja, das ist
ach, die
gut.
fährt
Gut,
schon.
genau.
Aber das war ja, war das auch schon eine Imoca? Ja, doch, muss ja.
Ja, muss
Muss
ja.
ja.
So,
Muss ja.
zum Thema zurück. Wir schweifen ab.
Unbedingt, unbedingt.
Miku, erzähl mal so, du hast ja gerade so über diese ganzen Zahlen, wo wir jetzt gerade bei Zahlen und Fakten waren, mit diesen Budgets, das fand ich sehr interessant. Da gibt's ja, da klaffen ja, also die Schere ist ja riesig, ne?
Ja, klar. Unbedingt, unbedingt. Und ja, also, ja, was meinst du jetzt an Budget? Also, was so eine Vendée Globe kostet?
Ja, von
Klar.
bis,
Für
es gibt
die
ja,
Teams, für die Geschichten, ne?
ist
Also,
wahrscheinlich
also
Vergleich.
es gibt so richtig so Typen, die wirklich am Hungertuch nagen. Und die sind natürlich, also, die sind mit, die brauchen nur 400.000 ungefähr, um ihr Boot flott zu kriegen. Und ja, dann nochmal 350 bis 400.000, um die letzten 2 Jahre vor der Vendée Globe in Anführungszeichen zu überleben. Also das heißt, wenn die ganzen Qualifikationsregatten segeln, geht ja immer mal irgendwas kaputt oder sonst irgendwie was, dass sie das dann auch tatsächlich alles noch gebacken kriegen. Einer von diesen Leuten ist ein mir sehr sympathischer Segler, der heißt Louis Duc. Den kenne ich auch so vor Ort und ist ein sehr großer Sympath, ist ein echt netter Kerl. Und der hat ein ausgebranntes Boot gekauft. Ein ausgebranntes Boot vor mittlerweile, ja, ich glaube vor 3,5 Jahren hat er das gekauft. Und dieses wunderbare ausgebrannte Boot hat er mit einem Kumpel zusammen wieder hergerichtet. Und also ich weiß nicht, man kann sich ja vorstellen, wie das ist, so wenn man so eine Variante 18 oder sowas hat, ne? Und die ist ausgebrannt und kriegt das irgendwie dann doch wieder gebacken. Aber einen Imoca, das ist mir vollkommen schleierhaft, wie man sowas hinkriegt, ja.
Ja, nun
Aber
frage ich, mich ganz ernsthaft. Erstmal, hat man mitbekommen, dass man Imok, so viele Imokas gibt es ja nicht, ne? Hat man mal mitbekommen, dass einer ausgebrannt ist? Dann die Frage ist,
ja,
warum ist
natürlich.
der ausgebrannt und wann? Und dann stelle ich mir die Frage, wo kaufst du so ein Ding? Also, ich weiß nicht, wir haben ja unseren wunderbaren Partner Boot 24.
Ja.
Kann man da gebrauchte Imokas kaufen?
Also auf Boot 24 kann man durchaus gebrauchte Imoca kaufen. Allerdings möchte ich anzweifeln, dass der ausgebrannte Imoca auf Boot24.com stand, weil das ja eine seriöse Seite ist und die verkaufen dann gebrauchte Boote und keine Wracks in dem Sinne.
Aber so ein ausgebrannter Typ wie ich, der könnte sich dann Boot kaufen.
Unbedingt.
Ja,
ein abgebrannter Typ. Ein abgebrannter
nee, ganz ehrlich, kommen diese Boote normal auf den Markt, also so Imokos?
Ja, durchaus. Die kommen normal auf den Markt. Allerdings muss man dazu sagen, die echten Schnäppchen, die sind natürlich schon innerhalb der Szene weg. Also wie jetzt zum Beispiel Malizia ist ja jetzt schon verkauft. Er hat nur noch nicht gesagt,
weißt du eigentlich wer? Weißt du noch nicht, ne?
Nee, das weiß man noch nicht. Aber Malizia ist verkauft, definitiv. Ne? Mm. Also das Boot von Boris Herrmann, wenn er das Heil zurückbringt, wird sofort mehr oder weniger in andere Hände übergehen.
Und das, wo ist eigentlich die alte Malizia?
Das weiß Carsten.
Genau, die fährt doch der Ex von Sam Goodchild.
Sam Athanasio.
Athanasio, genau. Mhm.
Genau.
Athanasio. Ja, genau. Also der fährt ja, darf, gehört jetzt nicht zum Favoritenkreis, aber war zwischendurch immer mal gut unterwegs. Ich hätte gedacht, der holt da mehr raus. Hat ja auch inzwischen dann Update mitgemacht, auch mit Foils und alles, was man so macht. Weil es ist ja eigentlich auch ein Boot der Generation, wo einige schon auch richtig flott mit unterwegs sind. Aber naja, er hat ja auch zum Schluss dann ein paar Probleme. Aber das Schiff segelt, ja.
Michael, ganz kurz, kannst du das so aus dem Kopf sagen? Die größte Spreizung zwischen höchstem und niedrigstem Budget, weißt du, wie viel das ist und wer das hat?
Naja, das größte Budget hat jetzt letztendlich ein Rennstall insgesamt. Das ist der Rennstall von Thomas Rouillon, der halt eben zwei Boote auch im Rennen haben wird. Und da wird das Budget im Moment auf 6 bis 7 Millionen Euro im Jahr gerechnet.
Oh, Wahnsinn. Das Laufende, ne? Oder das, ohne Boot, ne?
Ja, ja, ohne Boot. Grundsätzlich,
na, die Boote, Boot kostet ja 7,
die Boote,
ne?
werden oder? Bei fast allen auf Kredit gekauft. Da werden die Kredite abbezahlt und dann später, wenn die wieder verkauft werden, dann wird der Rest wieder an die Bank überwiesen. Punkt.
Also in aber neuer, es kostet 7 Millionen, ne?
Bitte? Ja, 7 bis, also so grob. Es ist schon über 10 Millionen im Umlauf gewesen.
Echt?
Ja. Und wer also auch wirklich ein sehr, sehr hohes Budget hat, ist Charal, Jérémy Béhou. Mhm. Und wer ebenfalls sehr hohes Budget hat, ist tatsächlich Yannick Bestaven, der letzte Vendée Globe-Sieger. Der wird ja auch immer viel so unterschätzt jetzt hier so von uns Außenstehenden. Und da hat man ja gesehen, keiner von uns hat ihn eben bei den Tipps dabei gehabt, ne? Oder sehe ich das falsch? Wenn ich mich richtig entsinne.
Richtig.
Ja.
Der ist bisher auch nicht gut gesegelt.
Ja, gut, er ist nicht gut gesegelt, aber er hat eines der höchsten Budgets.
Ja, klar.
Also 4 Millionen Euro wird da ungefähr im Jahr gerechnet.
Bei ihm. Krass.
Müsste man mal ausrechnen oder eine Nachverfolgung von den letzten, ob immer die höchsten Budgets auch gewonnen haben. Weißt du, so nach dem Motto, Geld schießt Tore.
Können wir dann gerne machen, wenn wir dann wissen, wer gewonnen hat.
So. Ja. Ich habe gerade von Manchester United gelesen, wo das genau nicht klappt. Die haben immer das höchste Budget und schießen eben keine Tore. Ja. Und haben da gerade den Trainer wieder rausgeschmissen.
Wo liegt Boris da mit
dem Budget?
Genau.
Boris ist ein sehr diskreter Mensch. Also das ganze Team ist sehr diskret. Und die sind im Endeffekt, geben die kaum Zahlen raus. Aber man kann sich das ja so ein bisschen hochrechnen. Man weiß ja, was sein Imoca gekostet hat. Und also ich gehe mal davon aus, dass der zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Jahresbudget liegt. Das kann man auch so ein bisschen daran erkennen, wie groß sein Team ist. Sein Team ist zwischen 25 und 30 Personen groß. Das ist die gleiche Größe, ungefähr die gleiche Größe wie beispielsweise bei Rouillon, aber der wiederum für zwei Boote. Und der Rouillon ist ja, um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, weil er eben zwei Boote hat, Der gilt jetzt mittlerweile schon so ein bisschen als Beispiel für die großen Rennställe, weil unterm Strich kannst du zwischen 10% und 15% nach Rouillons Aussagen einsparen, wenn du eben zwei Boote in einem Team hast. Und so ein ganz klein bisschen hat es ja auch ähnlich schon Jean Le Cam und Eric Bellion gemacht, die ja beide zwei gleiche Boote gebaut haben, allerdings ohne Foils, aber das ist eine andere Geschichte, werden wir nochmal irgendwann drauf zurückkommen. Aber die haben beide gleichzeitig die exakt gleichen Boote gebaut und haben dadurch auch reichlich Geld gespart, weil sie ja natürlich auch die Formen des anderen jeweils benutzt haben, des ersten benutzt haben, also keine zweite keine zweite Form benötigt haben. Und das ist natürlich, das ist ein enormer finanzieller Vorteil und, in Klammer bemerkt, auch ein umweltspezifischer Vorteil. Weil diese Formen, die sind irgendwann kaputt in 10.000 Jahren.
Okay, aber du musst ja immer sagen, ist ja wie, oh, das Ding ist jetzt runtergesetzt, kaufe ich mal, da spare ich Geld, ne? Also ich meine, Rouillon Rennstall, der muss immerhin, das ist ja nun, der Sponsor zahlt dann für zwei Schiffe, also das ist ja jetzt erstmal nicht, ist ja Geld ausgegeben und nicht Geld gespart, ne? Bei Le Cam gebe ich dir recht, klar, das sind ja dann zwei verschiedene Projekte, zwei verschiedene Geldgeber oder Geldquellen und dann kannst du zwei bauen. Aber wenn jetzt ein Rennstall zwei Boote unterhält, dann ist es natürlich erstmal ja mehr. Ne? Klar, das so für, wenn das umrechnest auf zwei Leute, verstehe ich. Und ich finde da tatsächlich, du bist ja auch offenbar sehr begeistert von dem Projekt, bin ich auch total bei dir, weil das so ein bisschen... Naja, darstellt, ich sage ja immer, klar, ich finde ja diese Offshore-Szene auch spannend, aber bei diesen ganzen Sachen, die erfolgreich sind im professionellen Segeln, dann hängt oder hing diese, selbst auch die Vendée Globe-Szene doch immer so ein bisschen hinterher. Und eins der wichtigsten Sachen, ich meine, gerade die aus dem America's Cup kommt, war eben sich ein Boot oder mehrere Boote zu kaufen, um eben einen Vergleich zu haben, um einfach miteinander anpassen zu können, Trimdaten auszutauschen und genau das haben ja Goodchild und Rouillon jetzt im Grunde gemacht, beziehungsweise noch viel besser, weil das Schiff von Goodchild, was ja mit dem Rouillon ja vorher sehr extrem erfolgreich gefahren ist, haben sie erstmal, sag ich mal, hochgepimpt, dass es lange das schnellste war mit dem Schiff von Charlie Dalin, mit, dass er jetzt Occitane heißt und Clarisse Kemer jetzt gesegelt wird, massiv. Yeah. Das waren ja die schnellsten Boote und war natürlich die Benchmark für die neuen Boote. Also wenn man schon ein neues Boot baut, also die waren auch noch schneller deshalb, weil die so eine, was sagt man immer, so eine Bestandsregel ausnutzen durften. Die durften sich also längere Foils dran bauen und als die neuen Boote und waren deshalb eigentlich schon ein bisschen schneller und das dürfen die heute nicht mehr. Damals, wieso bauen die sich überhaupt neu? So schnell kann es gar nicht werden, schneller. Und im Endeffekt sind sie doch wieder schneller geworden, obwohl sie da eigentlich eingeschränkt waren. Aber er hat eben den Vergleich, hat sich einen super Typen reingeholt mit Goodchild eben, also auch wirklich ein Skipper, von dem ich echt begeistert bin. Und und kann sich an dem im Grunde anpassen. Und das ist genau das, so wie im olympischen Segeln Fortschritte erzielt werden, wie im America's Cup Fortschritte erzielt werden bei den TP52 Super Series. Also brauchst du immer ein Vergleichsboot. Wobei man sagen muss, okay, vielleicht hat sich das inzwischen auch schon wieder überholt, wie man jetzt auch beim America's Cup sieht, die können ihre Boote schon im Computer vergleichen, du brauchst gar nicht mehr die Boote auf dem Wasser und ich glaube, diesen Weg, den gehen die auch in der IMOCA inzwischen, das ist das gleiche Know-how, die Computertools für der Konstrukteure sind so gut geworden, dass sie im Grunde schon im Rechner vergleichen können, das Boot ist jetzt ein bisschen schneller oder das andere nicht, also aber trotzdem, das ist ja schon die Stärke von dem Rouillon-Rennstall und außerdem scheinen die sich auch noch echt super zu verstehen, das ist ja dann auch immer Sachen, ist da so, Goodchild ist ja quasi so der B-Fahrer oder wie beim Formel-1-Team, der zweite Mann, aber der ist so ein netter, sympathischer Typ, da kann man sich kaum vorstellen, dass es da irgendwie Ärger gibt, der sagt auch immer, ja, der Thomas ist der Chef und der ist der große Star, aber im Endeffekt hat er so viel aus diesem Schiff schon rausgeholt, dass dieses Projekt einfach zusammen gut ist. Aber, ach so, noch, um das nicht zu vergessen, zum Thema Boris, er hat ja, du sagst ja auch, klar, er ist zurückhaltend mit den Zahlen, aber er hat tatsächlich in der letzten vergangenen Pressekonferenz gesagt, Malizia wäre das am besten vorbereitete Team der von allen, und das ist jetzt nicht nur jetzt zeitlich oder zu verstehen, sondern sicherlich auch finanziell. Also er wird sicherlich da auch, wenn er das schon selber sagt, und Boris ist ja immer sehr zurückhaltend mit solchen Geschichten, dann das fand ich schon sehr offensiv und entspricht sicherlich der Realität.
Aber ganz, ganz kurz, Boris ist ein gutes Stichwort. Der hat ja auch so über seine Vorbereitung gesprochen, dass er jetzt im Tunnel ist. Miku, du kriegst das wahrscheinlich mit. Natürlich sind die alle vor Ort. Wie laufen so die letzten 10 Tage ab in den Teams und bei den Seglern?
Naja, das ist eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise. Die Segler selbst und die Seglerinnen sind während, sagen wir mal, der letzten 10 Tage, nicht die ganzen 10 Tage, aber doch, sagen wir mal, die letzten 8 Tage sind die an Bord, die eine oder andere Stunde lang, nicht den ganzen Tag, und winken sozusagen dann ihren Fans zu. Früher war das tatsächlich so, dass die dann auch teilweise noch irgendwelche Bekannte dann mal zwischenreihen an Bord gebeten haben und oder VIPs oder Sponsoren oder was auch immer. Aber das ist wohl dieses Jahr alles sehr, sehr eingeschränkt worden, auch auf Wunsch der Skipper hin, weil das ein unglaubliches Tohuwabu teilweise war, ne? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo auf solchen Booten, die sehr, sehr stark frequentiert waren, und das ist zum Beispiel eins von den Booten, die bei uns viel weniger bekannt sind, nämlich Arnaud Boissière auf seiner Mikalin. Der Arnaud Boissière ist ja tatsächlich einer, der jetzt, glaube ich, zum 6. Mal auch mitsegelt. Und das ist ein Kind der Region. Der segelt letztendlich für das Département Vendée. Und da stehen Menschen um dem sein Boot rum, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da normalerweise los ist. Und dieses Jahr haben sie das alles so ein bisschen eingeschränkt. Es werden nicht mehr so viele Leute die Möglichkeit haben, an Bord zu kommen. Und das ist, glaube ich, aber im Sinne von allen Beteiligten. Wirklich.
Ja, weil ich meine, viele Leute, das haben wir ja alle vor 4 Jahren auch die letzten gelernt, viele Leute bringen ja auch immer komische, mein Sohn liest gerade Bakterienbuch. Und Mikrobenbuch. Naja, das ist ja jetzt nicht, also ist ja jetzt richtig doof, wenn du jetzt einen Tag vor Abreise auch noch mit Corona flach liest. Ne?
Das ist absolut, das ist einer der Punkte. Völlig richtig, völlig richtig. Und es sind auch Skipper mit Masken unterwegs, ne? Also im Moment.
Ach, echt?
Ja, ist auch richtig.
Das macht ja Sinn, ja klar.
Es geht ja nicht nur um Corona, geht ja auch Grippe ganz normal.
Ja, genau. Ja, ist ja nicht nur wegen Corona, aber das haben sie tatsächlich gelernt. Nicht alle, ne? Aber ich habe einige gesehen. Definitiv.
Wie ist das überhaupt? Ich meine, du weißt ja jetzt, du bist jetzt 80 Tage unterwegs, wenn du den bisher längsten mit, glaube ich, 130 Tagen noch schlagen willst, noch länger. Hm. So medizinisch werden die jetzt nochmal durchgecheckt, werden da alle Zähnchen nochmal kontrolliert oder wie?
Das macht jeder selbst. Das macht jeder, also jedes Team kümmert sich natürlich um die Gesundheit seiner Skipperin oder seines Skippers. Ist vollkommen klar. Also das läuft ab an der Seite, aber was die dort lernen noch in den 10 Tagen vor ihrem Abmarsch, ist tatsächlich, dass sie sich bei Verletzungen und so selbst versorgen können. Da haben die dann so Kurse auch und so, und das wird auch im Internet alles immer sehr, sehr schön dargestellt, nochmal mit Filmen und so weiter und so fort. Können wir ja mal noch einen Artikel schreiben auf Segel Reporter drüber. Das ist ganz spannend eigentlich. Die sitzen dann da und lernen, kleinere Nähte selbst zu nähen und so weiter und so fort. Und dann kommt immer wieder die gleiche Geschichte, wie Bertrand de Brock sich vor x Jahren
kommt mir gerade in den Kopf.
Die Zunge selbst genäht hat.
Ich habe gedacht, wie kriege ich das noch da untergebracht?
Und ja, siehste, komm, Carsten, erzähl. Ja, du hast mehr Details. Du hast ihm doch die Zunge gehalten, glaube ich, damals.
Ich, ne? Weiß es. Ich weiß so, dass diese Geschichte immer rauskommt. Weil letztens hier, wie gesagt, ich sitze ja noch in Barcelona, haben wir, oh, jetzt kommt Vendée Globe. Und dann habe ich, ah, weißt du die Geschichte? Und dann, wenn dann jemand hört, was ist denn eigentlich Vendée Globe? Und dann die erste, die ich immer erzähle, ist von Bertrand de Brock. Wobei ich, glaube ich, gar nicht mehr richtig erzähle. Ich weiß nur, dass der sich die Zunge verletzt hat und alle anderen hätten vielleicht aufgegeben und hat sich dann, der hatte auch noch so einen Spiegel an Bord und hat sie sich dann, naja, auf diesem bockenden Schiff genäht halt. Dann ja, denkt man, ja. Oh, will ich nicht. Wobei, ich weiß nicht, hat er sich da drauf gebissen oder ist er durch die Gegend geflogen oder?
Ja, ich glaube, er hat also sich jedenfalls drauf gebissen.
Ja, ja. Ja, ne, weil er dachte, okay, jetzt muss ich mal richtig Gas geben. Also, das ist ja das Schlimmste, was man sich irgendwie so vorstellt, so diese Geschichte halt, und die sind da halt, ja, sind alleine. Wobei ich denke jetzt, wenn du gerade sagst, Nähte lernen, eigentlich müssen die das doch alle können, oder nicht? Ich meine, die fahren ja jetzt, auch wenn die beim Atlantik durch die Gegend fahren, klar, es ist ein bisschen kürzer, aber die müssen doch ihre medizinischen Hausaufgaben irgendwie gemacht haben.
Völlig richtig, Carsten. Völlig richtig. Das ist mehr eine PR-Geschichte, was da abläuft. Ja, ne? Ja. Also natürlich haben die das alle drauf. Und zwar seit ewig und drei Tagen. Müssen sie drauf haben. Weil kann dir ja genauso passieren, wenn du in Richtung Arktis segelst. Oder sonst irgendwie was. Ne?
Ja, ja, genau.
Also in der Arktis ist es weniger schlimm, weil es da kalt ist.
Ja, stimmt. Ja, da fährt auch Boris schon mal gerne lang. War der eigentlich in der Arktis oder war der in der Antarktis? Ja, der war auf jeden Fall auf Abwegen da, was?
Der Boris Herrmann.
Boris, ja.
In der Arktis.
Der ging Richtung Arktis, genau.
Arktis
ist das mit Pinguinen oder ohne Pinguinen?
Ja, nein, es ist nicht mit Pinguinen.
Mit Eisbären oder irgendwas.
Eisbären, ja, aber nicht Pinguine. Wow.
Da muss man echt ganz vorne anfangen, ne? Hast du in Geometrie früher nicht so aufgepasst, ne?
Geometrie. Die Mengenlehre war nicht so meine
Stärke. Nochmal zurück zum Thema. Da ist ja jetzt gerade irgendwie jetzt, ab wann geht das denn los mit dem ganzen Pressegedöns da vor Ort? Das geht ja wahrscheinlich auch so langsam in die heiße Phase, ne?
Ja, sagen wir mal so, Segelreporter ist schon verdammt spät dran.
Hallo?
Ja, aber das kann man ja jetzt auch mal so sagen.
Du meinst Präsenz vor Ort.
Präsenz vor Ort, ja. Wir sind natürlich super nah dran von Anfang an gewesen.
Allen voraus.
Aber Präsenz vor Ort, wir werden ja erst nächste Woche dort aufschlagen. Aber man muss halt wirklich dazu sagen, das hat ja auch seine Gründe. Weil es ist ja sofort alles weggebucht gewesen von den französischen Medien. Also wir haben uns ja relativ schnell drum gekümmert, nicht wahr, Carsten? Und haben einfach keine Unterkunft mehr bekommen. Nur durch einen absolut glücklichen Zufall konnten wir dann jetzt noch die letzten Tage vor dem Rennen ein Dach über dem Kopf ergattern. Und das war eigentlich auch ganz nett so.
Naja, aber so lange wollten wir, ich meine, das kann ja auch kein Mensch bezahlen, also wir will ja nicht zwei Wochen da irgendwie vor Ort sein können. Ne? Ja, das ist auch gar nicht, glaube ich, jetzt auch relevant. Also mir geht es jetzt auch darum, also das ist ja diese Vendée Globe, kann man ja tatsächlich viel, und wir werden es ja auch wieder machen, online begleiten. Aber ich habe anders als du ja noch nicht erlebt, wie das wirklich vor Ort ist. Also dieses Gefühl, also wirklich diese Menschen oder zu sehen, die begeisternd wie bei einem Konzert oder bei einem, ja, was war hier, ich bin ja, wie gesagt, noch im Stadion, ich habe hier Barcelona erlebt, wo war ja auch gerade Herr Flick den Höhenflug mit seinem Team erlebt und ein Klassiko gewonnen hat und dann war Bayern ja auch hier. All das sieht man, Fußballspiele können halt Menschenmassen begeistern, aber das kann diese Vendée Globe offenbar auch und das finde ich immer so, total irre. Ich habe jetzt auch nur Bilder gesehen und wie kann eine Segelregatta Menschen begeistern? Also ich bin immer so aufgewachsen, wenn man sagt, okay, was machst du für einen Sport, dann sagt man, naja, ist man erstmal mal leise und dann kriegst du so ein komisches Grinsen so und man sieht schon im Kopf desjenigen, der nachgefragt hat, der keine Ahnung, man sieht einen da so mit Skippermütze irgendwie und weißen Klamotten auf irgendeiner Segeljacht sitzen, wenn er sagte, er segelt. So wie ja, Stefan halt immer unterwegs ist.
Genau. Bei mir steht auch niemand am Steg. Man muss auch dazu natürlich fairerweise sagen, Carsten, dass das, was die da machen, schon was anderes ist als so in die, wie ich in die dänische Südsee fahren oder auf der Stei. Oder du mit dem Containerchen über den Silberplaner See gleitest.
Das ist es ja.
Genau. Zu erleben. Da ist natürlich die Faszination immer noch dabei mit Weltumsegelung und alleine und die Helden der Neuzeit und sowas.
Klar. Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, ach so, das hab ich euch auch noch gar nicht erzählt. Ich habe einen ehemaligen Kollegen, der früher Frankreich-Korrespondent war, der hat mich angeschrieben, wir wollen uns auch treffen in Les Sables, Konrad Kubisch. Ich höre noch, wie gesagt, zu 10, 15 Jahre ist das sicherlich auch schon her. Er wollte halt immer Themen unterbringen, also damals noch bei der Yacht und sagte, ey, französische Themen. Und dann kam er immer mit Vendée Globe und ich sehe immer noch bei den Themenkonferenzen, alle sagen, oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Frankreich-Themen und Vendée Globe. Kein Mensch in Deutschland weiß, was das ist oder was sind das für Menschen, die das segeln. Und naja, und jetzt, das ist jetzt, okay, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich 20 Jahre her, aber das hat sich als einfach komplett geändert und also wir sind da schon, diese Veranstalter hatten ganz andere Geschichte, haben seinen Lauf genommen, für uns natürlich jetzt mit Boris Herrmann hat es nochmal einen Lauf genommen, also die gab es ja schon öfter, aber diese gesamte Entwicklung dieser Regatta, die ja, ist einfach in Sphären vorgestoßen, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können.
Aber ist eine rein europäische Nummer, ne? Also da ist jetzt nicht, in Amerika sitzen die Leute nicht und gucken sich das an, oder?
Nee, hatten wir ja gerade nur. Nein. Nur New York war doch gerade die Regatta, das war.
Stimmt, da ging ja keiner hin, ne?
Das wurde dann die Skipper, die angekommen sind in New York, haben so eine PR-Veranstaltung gemacht, wo sie die im Ölzeug über die Fifth Avenue haben laufen lassen, um überhaupt irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Und da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Boris war ja gar nicht dabei, der hat dann irgendwie aber seine eigene Konferenz, Umweltkonferenz, die ja auf höchstem Niveau war, anstatt da so ein Klamauk, sag ich mal, im Nachhinein zu machen. Aber ich glaube, das war so von den Veranstaltern der IMOCA-Klasse im Grunde auch. Und weil es einfach keiner von den Amerikanern wusste, was da passiert.
Der alte Spruch, ne, den kennst du noch, ne? Stell dir vor, es ist Vendée und keiner geht hin.
Ja, gut, aber das gilt wirklich nur für Amerika.
Stimmt. Amiku, nochmal zur Medienarbeit. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es schwierig ist, da vor Ort berichten.
Es wird dieses Jahr noch schwieriger als sonst. Also ich spreche jetzt mal nicht von uns, sondern von Kollegen, die wirklich, sagen wir mal, auf sehr hohem Niveau fotografieren. Und die für die großen Agenturen fotografieren, die für große Zeitschriften beziehungsweise Wochenzeitschriften wie zum Beispiel das Equipe-Magazin fotografieren. Solche Leute, denen wird die Arbeit im Moment, habe ich so das Gefühl, deutlich erschwert. Also ich habe jetzt an mehreren Pressekonferenzen online teilgenommen, die ausschließlich auf die Medienarbeit ausgerichtet war. Und da mussten sich die Veranstalter bzw. die Pressereferenten der Vendée Globe mussten sich schwere Kritik anhören, weil sie halt Regularien herausgegeben haben, die sehr, sehr restriktiv sind und die im Endeffekt, manche Fotografen werden einfach nicht so arbeiten können, wie das von ihren Chefredaktionen verlangt wird.
Und, was denkst du, warum ist das so? Wollen die das alles selber in der Hand haben oder woran liegt das?
Also sagen wir mal, 50% stimmt tatsächlich ihr Hauptargument, nämlich es geht um die Sicherheit der Segler bzw. der Boote. Denn die Vendée Globe war immer bekannt dafür, dass ein unglaublicher Auflauf an Begleitbooten stattfindet vor dem Start, während des Starts und nach dem Start. Also das heißt, die fahren dann ja noch, je nach Windstärke, fahren die dann noch, was weiß ich, 20, 30 Meilen teilweise noch mit raus und kommen dann irgendwann ein paar Stunden später wieder zurück. Und das ist ein unglaublicher Auflauf. Und das sieht natürlich, sagen wir mal, Helikopteraufnahmen und so fantastisch aus, wenn die da alle begleitet werden, wie sie rausfahren und so. Aber wenn man das jemals vor Ort miterlebt hat, wie viele haarige Situationen es da gibt, das ist schon dann wirklich ein Grund zu sagen, okay Leute, wir haben jetzt hier einen Strich gemacht und ihr könnt nur noch in einem bestimmten Rahmen, in einer bestimmten, die nennen das Box, aktiv sein und basta. Und was ihr auch noch
muss, glaube ich, ja? auch mal sagen, was da so mitspielt. Ich weiß nicht, das ist jetzt aus Entfernung so meine Geschichte. Es ist immer noch eine französische Veranstaltung. Ne? Also klar, aber du sagst zwar gerade Equipe und selbst die Journalisten vor Ort haben da Themen, aber ich glaube für viele ist es immer noch das Franzosen-Event und da kommen auch andere nicht so richtig rein. Klar haben wir jetzt auch Akkreditierungen und das ist dann auch manchmal dann, weiß nicht, ich hatte ja auch ein Problem, du hast mir einen französischen Text geschrieben, um überhaupt da irgendwie mal gehört zu werden, wenn man über die Akkreditierung irgendwie verschluckt wurde oder so. Also ich glaube, das spielt ja im Grunde auch nochmal mit, oder?
Ja, unbedingt. Und was aber Stefan eben erwähnt hat, das ist die zweite Hälfte quasi, also der zweite Grund, ist tatsächlich, die wollen die Oberhoheit über die Bilder behalten. Ja. Das ist allerdings eine Tendenz, die ich auch in anderen Sportarten seit Jahrzehnten schon verfolge. Es ist überall so. Ne? Fotografen von außen, die das fotografieren, was sie fotografieren wollen, die sind einfach nicht mehr gefragt. Da können sie noch so tolle Bilder machen, ja. Weil
stimmt, die fotografieren aktuell dann eben,
die fotografieren Sachen, die der Rennleitung einfach nicht passen. Und ja.
Aber sag mal, hier ganz aktuell ist ja mein Eindruck hier vom America's Cup, das kann ich ja kurz, war ja nun gerade so. Und die Tendenz ist ja einfach auch so, dass die Teams hier halt eigenen Content erarbeiten. Ja. Wie gesagt, gerade nochmal Fußball. Wir waren ja auch beim FC Barcelona hier einmal die Journalisten rumgereist worden. Die machen ja auch inzwischen eigenen Fernsehsender. Genau wie Bayern München ja auch. Genau, was du sagst, um quasi ihre Geschichte zu erzählen. Und ehrlich gesagt, das war jetzt beim America's Cup, wenn das jemand gesehen hat, hier Ineos Britannia, die Briten. Die haben sich ja danach hingesetzt mit ihrem Regel-Spezialisten Ian Williams und auch Giles Scott, der nicht mehr gesteuert hat. Und dann war noch der Griner dabei, der es moderiert hat, Freddy Carr. Und die haben zu dritt da gesessen, so wie wir jetzt gerade, und ganz aktuell nach dem Rennen gesagt, das und das ist passiert. Also eigentlich, klar, haben sie dann auch, ging ja um eine Regelverletzung unter anderem, sagten, ja, das war alles nicht gut, aber das ist natürlich ihre Meinung. Also das heißt, diese Tendenz im Sport generell ist da durchaus, okay, wir jammern jetzt drüber, weil wir eigentlich versuchen, wir sind die Guten und wollen objektiv berichten. Aber da, das muss man einfach mal sehen, die Teams oder die Veranstalter wollen immer mehr den Daumen drauf haben, um quasi ihre Berichterstattung irgendwie durchzusetzen. Und ja, ich meine, wir werden es nicht ändern, man kann es ja einfach nur trotzdem dranbleiben, seine eigenen Eindrücke sammeln und bewerten, und das ist halt einfach ja die Aufgabe und man muss es, glaube ich, wahrnehmen und dann, ja, wenn sie es so machen wollen, wird man trotzdem, der Journalist wird einen Weg finden, darüber zu berichten, was wir hier gerade auch tun.
Da gab es bei dem Ocean Race gab es eine komische Geschichte, also was heißt komisch, ich fand es nur bemerkenswert, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen hattet, als die Malizia und ein Sea Explorer, als die im Südpazifik auf dieser Etappe, da gab es mal so ganz ruhige Tage mit wenig Wind und da sind die ganz dicht, ich weiß gar nicht, neben welchem Schiff hergesegelt. Und da gab es ein Video, wo auf Boris irgendwie und seine Crew an Deck standen, Musik gehört haben und dann kam der verrückte, wie heißt der Drohnentyp nochmal?
Oriol.
Ja. Oriol, genau. Oriol. Und der ist dann rübergeflogen mit seiner Drohne zu dem anderen Schiff und die haben dann gefunkt. Also Boris hatte ein Funkgerät zu dem anderen Schiff und dann hat er gesagt, ja, komm mal an Deck und so, wir wollen euch irgendwie filmen, und dann haben die das gemacht und dann standen die da oben mal und dann ruft Oriol in das Mikro rein, in das Walkie-Talkie, in diesem Französisch, and now do the ars sing. Und die haben sich umgedreht und haben blank gezogen. Das war super lustig. Das Video war einen Tag später weg. Es war weg. Ja. Es ist nie wieder aufgetaucht. Ich habe es, also ich halluziniere nicht, weil Anja, meine Frau, saß dabei. Wir haben uns totgelacht, weil das,
echt?
Das war vorher schon. Wir haben dieses Video gesehen und gedacht so, ey, das ist wie eine Klassenreise, wie die da drauf sitzen gerade. Ja, und jetzt kommen noch die aus der 10B, die auf dem anderen Schiff unterwegs sind. Die müssen jetzt die Hosen runter. Und die haben schön, ganz brav, haben die alle drei ihre Hosen runtergezogen.
Das gibt es nicht. Das ist ja stark.
Aber wahrscheinlich... So, aber das ist jetzt die eine Seite, wir finden das lustig. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das nicht lustig finden. Ja, und dann hast du natürlich, als Veranstalter hast du dann die Arschkarte, weil du so einen Shitstorm kriegst. Ist auch, irgendwann zu verstehen, hat natürlich auch Geldgründe. Ich meine, guckt euch, welche Auswüchse das mit so Sachen hat wie FIFA-Weltmeisterschaften oder so. Da geht es ja nicht nur mehr um Berichterstattung, es geht ja auch darum, dass, weiß nicht, im Umkreis von 10 Kilometern am Stadion niemand mehr eine andere Biersorte als die verkaufen darf und sowas. Also klar, die gucken natürlich auch immer, wo können wir Geld herkriegen und wie können wir da denn ein bisschen so PR-mäßig das so steuern, dass unsere Sponsoren zufrieden sind, weil da gibt es ja natürlich auch wieder jemand, der sagt so, das finde ich aber nicht schön, wenn die da ihre Hinter zeigen. Dann gebe ich aber kein Geld mehr, wenn ihr sowas macht. Das passt mit unseren Firmenwerten nicht und so.
Das, ja, aber auch Ernsthaftigkeit der Veranstalter. Ne?
Klar, wollen, natürlich.
Ne? Stell dir vor, das Formel 1 rennen irgendwie ein, zieht da blank oder was weiß ich. Wenn, das ich ist dann halt super. Einfach nicht mehr die... genau. Aber das ist dann halt nicht mehr die Profi-Veranstaltung, die wollen sie ja nun rein. Du kannst ja nicht sagen, wir machen da jetzt irgendwie Fahrtenturnen um die Welt. Das gibt ja völlig falsche Bilder. Oder erinnere dich, das ist jetzt wieder die andere Nummer beim Ocean Race. Was war denn das damals? Das Scullywog Team, ich glaube bei der Äquator-Taufe haben sie doch da irgendwelche Quatsch gemacht und dann irgendwie auch blöde Männersprüche irgendwie abgelassen. Und da war ja dann, war ja nun auch eine Frau, die Holländerin mit an Bord. Und dann, die hat, glaube ich, erstmal gar nichts gesagt, aber das kam natürlich dann irgendwann drüber. Da wurde eine riesen Protestverhandlung raus, wegen mit Sperre und das kann man nicht machen und Me Too. Und im Endeffekt ist das ja also weit und breit diskutiert worden und sie hat aber mehrfach gesagt, okay, für sie war das jetzt nicht schlimm, keine wie auch immer, das konnte man ja gar nicht aus dem Gesamtzusammenhang erkennen, wie war denn das? Natürlich war das auch irgendwie, war das alles nicht sauber. Im Nachhinein musste sich doch, weiß ich, ob jetzt auch jemand entschuldigt hat, keine Ahnung, aber das wird dann plötzlich, kommt dann natürlich Content irgendwie nach draußen, den man irgendwie schützen will. Ich meine, wir würden es alle als Fans natürlich gutheißen, wenn man mehr noch von dem Geschehen an Bord mitbekäme. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal so weit, dass es wirklich Kameras auf jedem Boot installiert werden und man wirklich dabei ist, so Big Brother mäßig, ob das den Skippern jetzt passt oder nicht, keine Ahnung, aber das wäre natürlich der nächste Schritt.
Dafür seid ihr dann vor Ort, weil Carsten, du fährst ja jetzt von Barcelona, fährst du heute heute zum Comersee?
Ja, fahr heute Richtung, genau.
Der einzige Chefredakteur der Welt, der mit einem Contender, der von Spanien nach Frankreich fährt, über Italien, weil er seinen Contender mit nach Frankreich. Aber ihr seid dann ja vor Ort und könnt dann ja investigativ berichten. Mhm. Miku, vielleicht nochmal ganz kurz, so abschließend, wie läuft denn, du hast das schon mitgekriegt, so ein Starttag, wie läuft der dann ab? Die starten wann?
Die starten nachmittags. Kann jetzt Uhrzeit genau nicht sagen, 14.30 Uhr, okay. Glaube ich, oder sowas. Aber das wird, also da muss ich jetzt auch mal ganz kurz einklinken noch hier, die Webseite von Vendée Globe ist für solche Sachen hervorragend gemacht. Also da kann man sich wirklich perfekt informieren, was gerade die einzelnen Zeitabläufe anbelangt. Aber die ganze Startprozedur geht morgens um 7.30 Uhr schon los. Das heißt also, das ist jetzt auch ein Novum in diesem Jahr und auch ein Novum für die Medienschaffenden. Es kommt jetzt jeder einzelne Skipper und jede einzelne Skipperin hat einen gewissen Zeitraum. Da laufen die so einen Gang entlang runter auf den Steg zu und somit dann auch eben auf ihr Boot zu. Der Steg ist zuschauerfrei. Das sind nur in der Mitte dann die Medienschaffenden, die dann fotografieren und filmen können. Aber auf dem Weg zum Steg gibt es dann eine Mixed Zone, wo sie dann 20 Minuten lang den Fragen der Reporter bzw. der Journalisten Rede und Antwort stehen. Und das ist wirklich jetzt ein absolutes Novum, weil es jetzt halt endlich geregelt wurde. Früher war das tatsächlich so, die sind auf ihr Boot gegangen und dann hatten die da 150 Mikrofone, die sich ihnen entgegengereckt haben und dann erneut Thema Corona und so weiter und so fort. Dann mussten sie da in die Mikrofone noch letzte Abschiedsworte geben und mussten vor versammelter Mannschaft ihre Frauen küssen oder umgekehrt ihre männlichen Partner. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt ein bisschen mehr geregelt, aber viel, viel zeitaufwendiger auf die Art und Weise. Ne? Also die fangen wirklich 7.30 Uhr morgens an, da läuft der erste Skipper runter und das hört dann irgendwann, was weiß ich, um 13 Uhr auf oder sonst irgendwie was. Und da fährt dann der Letzte den Kanal entlang. Also die fahren raus, gehen in den Kanal rein, da muss man ja auch dran denken, dieser Kanal ist ja auch nur nutzbar mit Schleusen, also das geht auch nur mit der steigenden Flut, beziehungsweise ja, vielleicht auch mit der Ebbe, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie sie jetzt letztendlich rausfahren, jedenfalls brauchen sie halt genügend Wasser unterm Kiel. Und
ja, mit der Ebbe, genau.
Mit der Ebbe dann, ne?
Genau,
ja. Naja, jedenfalls raus und dann geht das alles erst los mit der ganzen Startvorbereitung und so weiter und so fort. Also es ist ein riesen Gedöns, geht um 7.30 Uhr los.
Muss ich früh aufstehen? Und da habe ich jetzt eigentlich nicht mitgerechnet.
Ja, Carsten.
Das machst du dann, die Morgen-Session machst du.
Kannst du mit deinem Roller dann später nachkommen? Ich bin natürlich früh genug da.
Du machst das Interview mit Arno Brossier, oder?
Was Boissier. Hast du
gesagt? Ja.
Boissier. Arno, genau. Boissier ist, nö, den habe ich schon vorher interviewt.
Ja, hast du schon, gut. Okay.
Den habe ich schon oft genug interviewt. Nee.
Wir treffen uns, also richtig los geht's ja dann, wenn die Wohnung natürlich läuft, dann machen wir unsere Specials irgendwie, weiß nicht, 3-4 Mal die Woche, kurze Updates und sowas. Nächstes Mal treffen wir uns am 7. November, ne?
Das ist der Donnerstag, ne?
Das ist der Donnerstag und dann machen wir natürlich vom Starttag noch irgendwas. Wir haben ja, wir schaffen es echt unter einer Stunde zu bleiben. Super. Oh, ja, wir haben ja angefangen mit einem Tipp.
Jo.
Und ich würde aufhören mit was Ähnlichem. So, was ist denn euer größter Sympathieträger oder von den Underdogs, sage ich mal? Wem wünscht ihr denn da die beste Platzierung? Also für welchen Underdog drückt ihr denn am meisten die Daumen?
Soll ich anfangen? Auch mehrere nennen?
Kann man auch. Ich hab einen ganz klaren Favoriten, weil ich den 2016/17 Thomas Tuchel hätte gesagt, ich habe mich schockverliebt in den, weil der die geilsten Videos gemacht hat, ist Conrad Coleman. Ja. Der wirklich so lustig, ich rate nur dazu, sein From the Foresight Slay, The Foresight hieß ja das Boot, sein Nikolaus-Video zu gucken. Und dann endete das in diesen Mastbruch, wo er sich einen Notrick gebaut hat, wie MacGyver, und dann irgendwie total glücklich dann mit diesem Notrick, ich erinnere mich immer, ich habe diese Lego Imocker. Das Rick sah genauso aus. Also es ist wirklich so ein ganz kleines, das Mast ist viel zu kurz. Und der Typ hat meine vollen Sympathien und für den, dem wünsche ich alles Gute. Der kann meinetwegen auch gewinnen. Das finde ich super. So, jetzt ihr.
Ja, Carsten, du.
Ja, ich überlege auch gerade, mir fallen da auch relativ schnell, erst habe ich gerade gesagt, Herr, der Mann mit Huhn, mit Monique, Monique ist ja, glaube ich, inzwischen, lebt die noch? Nee, ne?
Nee, die ist tot, aber Monique, der, ach, stimmt, Monique, der segelt ja auch mit.
Ja, hätte er ein neues Huhn dabei oder so, den finde ich
jedenfalls auch keinen, auch cool. Er darf kein Huhn mitnehmen.
Haben wir schon drüber gesprochen, das wäre dann nicht mehr single-handed, ne? Ja. Also der darf das nur noch, der darf nur noch das... die Eier für den für die Überfahrt mitnehmen, hat er bestimmt ein paar in petto. Nee, den finde ich tatsächlich auch erstaunlich, hätte ich nie, ich dachte immer, es ist so ein Abenteuer und der hat ja inzwischen auch, der segelt einfach richtig gut, hat zwar nicht das schnellste Schiff, aber fährt da unter den Nichtfeuern, ist immer mit der schnellste, also den habe ich sehr im Auge, wer, glaube ich, da würde ich auch mal wieder mein Augenmerk drauf richten, klar, ich bin jetzt nicht frankophil, verstehe das alles nicht, was diese Menschen da sagen, außer Michael, das ist ja nur Michael, der das versteht, deshalb bin ich bei Pip Herr, glaube ich nochmal. Ich fand beim letzten Mal, die war der
super,
große, na, ich will nicht cool, sagen, ja. Superstar, ja, aber, ja. Ne, aber die hat wirklich einen Überraschungserfolg und nicht nur, weil sie einfach toll drüber berichtet hat, klar, ist auch eine Journalistin, aber auch einfach emotional und ist dann auch eben noch mit ihrem alten Schiff gut gesegelt, die hat inzwischen echt ein schnelles, hatte vorher Budgetprobleme, haben wir auch drüber berichtet, da ist gar nichts mehr von gesprochen worden. Ich glaube, sie hatten jetzt nicht ihren großen zweiten Sponsor, den sie brauchte, aber sie ist eben am Start, hat ein gutes Schiff. Und ich hoffe, ich wünsche ihr, drücke ihr voll die Daumen und freue mich auch auf die tollen Berichte, die sie da von Bord schickt oder auch geschickt hat. Das kann sie einfach. Und ja, das da würde ich zu tendieren.
Dann Michael.
Ja, also zwei. Einer ganz kurz, das ist der Louis Duc, den ich schon am Anfang erwähnt habe. Den finde ich obercool, gerade eben, weil er ausgebrannte Wracks für die Vendée Globe herrichtet, finde ich echt super. Und ja, und dann auch so eine halb private Geschichte noch so, also wen ich richtig gut finde, ist die Violette d'Orange. Ich weiß, die polarisiert, weil sie so eine piepsige Stimme hat und weil sie so seltsam manchmal rüberkommt. Aber ich finde sie einfach für eine 23-Jährige, das muss man sich mal vorstellen. Krass. Über die Frau haben wir geschrieben, als sie im Optimist den Ärmelkanal überquert hat. Und die Straße von Gibraltar im Optimist überquert hat. Und vorher war sie in der Trainingsgruppe von meiner Tochter. Meine Tochter hat sich tatsächlich mal um so eine deutsch-französische Gruppe gekümmert. Und
sie hat sie groß gemacht.
Da war Violette d'Orange drin und da hat mir, bevor sie über den Ärmelkanal gesegelt ist, hat mir meine Tochter schon erzählt, da gibt's so eine Kleine, die ist richtig fit. Die hat eine große Gosche, die ist ganz vorne dabei bei allem und warte mal ab, da wird noch was Großes draus. Und was ist draus geworden? 10 Jahre später, wow, steht sie bei der Vendée Globe, das muss man sich immer reinpfeifen. Also die finde ich absolut irre, muss ich echt sagen. Ne?
Aber da muss man sagen, ja, Violette Orange, also deine Tochter war ihre, du hast ja deine Tochter geprägt, also eigentlich hast du Violette auch geprägt.
Nein, also muss man so sagen. Alles, das wäre
und damit
sehr,
wir alle.
Sehr weit hergeholt. Sehr weit hergeholt.
Achso, okay. Ja. Okay.
Und sie segelt ja, muss man auch dazu sagen, mit Hubert, ne, oder Hubert. Von Jean Le Cam, ne?
Das ist ganz wichtig. Ja. Ohne Ironie, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, gerade in Frankreich, ne? Weil sie von dem König Le Roi, Jean Le Cam, unter seine Fittiche genommen wurde, sein Boot gekauft hat, beziehungsweise erstmal auch überlassen bekommen hat. Ne? Die hatte das noch gar nicht bezahlt, da konnte sie schon drauf segeln und so.
McDonald stand da drauf.
Geglaubt, ne? Der hat wirklich an sie geglaubt und er hat das alles durchgezogen. Alle haben das durchgezogen. Aber wir können da ja nochmal gesondert drüber reden, weil das ist schon eine spannende Geschichte.
Ja. Carsten, ich wollte noch was auflösen. Hast du eigentlich das Intro verstanden?
Das wollte ich noch mal fragen. Nee, ich habe irgendwas von Boris Erman und Krepp gehört, aber hast bestimmt irgendwas gemeint.
Ja, ich kann es auf Deutsch vorlesen lassen.
Ja. Hallo und herzlich willkommen beim Segelreporter Podcast Spezial Vendée Globe mit dem Podcasten Kemling, Nico und Stefan Boden. Der einzige Podcast, bei dem der Chefredakteur eine T-Online-E-Mail-Adresse hat und bei dem der Krebs Boris Herrmann gegessen wird.
So, damit habe ich einen Auftrag. Ich möchte von euch, ihr trefft euch ja bald, ein Crepe-Boris-Ermann-Foto haben. Ihr müsst den essen. Ich lade euch ein.
Halt, der ist doch in Lorient. Und wir sind doch in Les Sables d'Olonne. Ach Leute,
Da fahren wir kurz vorbei.
Das ist doch alles eine Ecke. Carsten hat ein schnelles Auto.
Dann.
Und
du, wahrscheinlich, so wie du erzählt hast, ist ja euer Parkplatz abgelehnt worden von der Pressestelle. Ja, vielleicht müsst ihr sowieso in Lorient parken und dann da zu Fuß hingehen.
Stimmt.
Ne? Also schön, ja. Vielen Dank für diesen Hinweis noch zum Ende.
Gerne. So, dann danke ich euch für eure Zeit heute. Wir danken alle Boat24, BOAT24, dafür, dass die uns unterstützen und das möglich machen, weil es ist ja, muss man sagen, was wir vorhaben, schon echt auch ein Aufwand. Da freuen wir uns sehr, dass die da mitmachen und wer Lust hat, guckt jetzt dort nach gebrauchten Imokas. Starterliste ist zu, aber in 4 Jahren geht es ja weiter.
Ja, genau.
Und ihr trefft euch übermorgen, ne?
Wir treffen uns in Kürze, genau. Und in Kürze. Und das wird, ja. Und dann werden wir am Donnerstag schon wieder voll mit viel Begeisterung berichten können, was wir so alles vor Ort erlebt haben.
Dann sage ich mal im perfekten Französisch Arrivederci, bis bald.
Ja, okay. Also, ne? Au revoir, à très très bientôt.
Was hieß das jetzt? Was war das?
Ja, tschüss, bis bald.
Irgendwas Fieses war das. Achso, nee,
bis Ach bald. So. Südalor, das habe ich nicht verstanden. Ja.
Segelreporter Vendée Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com